Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Karl Lehmann, heute Karl Kardinal Lehmann, hielt seinen Vortrag Heideggers Rezeption in der Theologie auf der Tagung der Katholischen Akademie in Freiburg, die Anstrengung des Denkens und seine Anstöße durch Martin Heidegger, am 7. Februar 1981. Sie ist bislang unpubliziert. Weitere Referenten der Tagung waren Medard Boss, Remy Brag, Ernesto Grassi, Friedrich Wilhelm von Hermann und Otto Pögeler. Karl Lehmann war von 1971 bis 1983 Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie in Freiburg. Vor 25 Jahren wurde er Bischof von Mainz. Ebenfalls seit nunmehr 25 Jahren ist er Honorarprofessor der Albert-Ludwigs-Universität. Die Universitätsbibliothek gratuliert mit dieser Publikation auch zu diesem Jubiläum. Durch Bandwechsel während des Vortrags ist eine kleine Tonstörung im historischen Datenmaterial vorhanden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit Kant und Hegel hat wohl kaum ein Philosoph die Theologie so beeinflusst wie Martin Heidegger. Dennoch war von Anfang an klar, dass dieses Verhältnis von Philosophie und Theologie für Martin Heidegger und alle, die sich mit ihm beschäftigten, schwierig war. Mir ist aufgetragen, über die Rezeption Heideggers in der Theologie zu sprechen. Nur am Rande kann die Rede sein von der Beziehung Heideggers selbst zum christlichen Glauben sowie zu seiner Theologie und von der Verhältnisbestimmung zwischen Philosophie und Theologie in seinem Werk. Ich habe meinen Bericht in 6 Schritte aufgegliedert, die ich Ihnen jeweils nennen werde. Zunächst Teil 1, Heideggers Anfänge und die Theologie. Als Martin Heidegger vor ziemlich genau 70 Jahren sein Studium der Theologie in Freiburg von 1909 bis 1911 abbrach, widmete er sich ganz der Philosophie. Auch in seinen vorausgegangenen Arbeiten, vor allem zum mittelalterlichen Denken, war die Nähe zur Theologie unverkennbar. Immer wieder kommt Heidegger selbst auf ein sehr bestimmendes Ereignis zurück, das seine Lebensaufgabe vorzeichnete. Nicht zufällig hat es Herr Kollege Pögeler heute Morgen schon kurz erwähnt. Und noch früher, so heißt es, in den letzten Jahren am Gymnasium, datumsmäßig im Sommer 1907, traf mich die Frage nach dem Sein in der Gestalt der Dissertation von Franz Brentano, dem Lehrer von Husserl. Sie ist betitelt von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles und stammt aus dem Jahr 1862. Dieses Buch schenkte mir damals mein väterlicher Freund und Landsmann, der spätere Erzbischof von Freiburg im Breisgau, Dr. Konrad Gröber. Zu jener Zeit war er Stadtpfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Konstanz. So das Zitat in Unterwegs zur Sprache, es kommt an vielen Stellen vor. Die Philosophie war nicht zuletzt durch das Bedenken der Transzendenz mit der Theologie verbunden. In der Habilitationsschrift aus dem Jahre 1916 heißt es programmatisch im Schlusswort, die Philosophie kann ihre eigentliche Optik, die Metaphysik, dieses Wort ist gesperrt und fett gedruckt zugleich, auf die Dauer nicht entbehren. Oder an anderer Stelle, die Notwendigkeit eines Durchbruchs in die wahre Wirklichkeit und wirkliche Wahrheit über alle vorläufigen Gestalten des Wissens hinaus ist das eigentliche Ziel der philosophischen Arbeit. Verbindung mit der Theologie hatte Martin Heidegger nach dem Abbruch seines Studiums der Theologie noch über den Freiburger Dogmatiker Karl Breit, der von 1853 bis 1923 lebte. Seine Vorlesungen hörte er, wie er mehrfach feststellt, weiter. Durch Breit, der kritisch zur Neuscholastik eingestellt war, wurde Martin Heidegger auf die Bedeutung Schellings und Hegels für die spekulative Theologie und auf die katholische Tübinger Schule des 19. Jahrhunderts aufmerksam gemacht, zu deren letzten Vertretern Breyk selbst gezählt werden darf. Auch sehr viel später noch, etwa 1960, hat er mich mehrfach in Gesprächen auf die Trinitätstheologie der großen Tübinger, vor allem Staudenmayers, hingewiesen. Doch die gleichzeitige intensive Beschäftigung mit Husserls Phänomenologie, vor allem mit den Schriften des 1915 gefallenen Emil Lask und mit dem Problem der Geschichte, machten Heidegger kritisch gegenüber der traditionellen Metaphysik. Heidegger selbst erzählt später, dass ihm in dieser Begegnung mit Karl Breyk, und nun Zitat, die Spannung zwischen Ontologie und spekulativer Theologie als das Baugefüge der Metaphysik aufging. Die Einübung in das phänomenologische Sehen erlaubte Heidegger eine neue und fruchtbare Begegnung mit Aristoteles, die wiederum zu Fragen nach dem wahren Prinzip der Phänomenologie anleitete. So wurde ich, Zitat, auf den Weg der Seinsfrage gebracht, erleuchtet durch die phänomenologische Haltung, erneut und anders als zuvor durch die Fragen beunruhigt, die von Brentanos Dissertation ausgingen. Aber der Weg des Fragens wurde länger, als ich vermutete. Er forderte viele Aufenthalte, Umwege und Abwege. Was die ersten Freiburger und dann die Marburger Vorlesungen versuchten, zeigt den Weg nur mittelbar. Dieser Weg ist zunächst auch mit einem Abstandnehmen von Glauben und Theologie im Besonderen gekennzeichnet. Ein Zeugnis für diese Wende gibt der erst kürzlich von Dr. Albert Junghans im Nachlass von Engelbert Krebs aufgefundene und jüngst von Bernhard Kasper veröffentlichte Brief vom 9. Januar 1919 an Engelbert Krebs. Dort heißt es, erkenntnistheoretische Einsichten, übergreifend auf die Theorie geschichtlichen Erkennens, haben mir das System des Katholizismus problematisch und unannehmbar gemacht. Nicht aber das Christentum und die Metaphysik, Klammer, diese allerdings in einem neuen Sinne. Ich glaube zu stark, vielleicht mehr als seine offiziellen Bearbeiter, empfunden zu haben, was das katholische Mittelalter an Werten in sich trägt, und von einer wahrhaften Auswertung sind wir noch weit entfernt. Meine religionsphänomenologischen Untersuchungen, die das stark heranziehen werden, sollen statt jeder Diskussion Zeugnis davon ablegen, dass ich mich durch eine Umbildung meiner prinzipiellen Standpunktnahme nicht habe dazu treiben lassen, das objektive, vornehme Urteil und die Hochschätzung der katholischen Lebenswelt einer verärgerten und wüsten Apostatenpolemik hintanzusetzen. Und dann die Worte, es ist schwer zu leben als Philosoph. Die innere Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber und mit Bezug auf die, für die man Lehrer sein soll, verlangt Opfer und Verzichte und Kämpfe, die dem wissenschaftlichen Handwerker immer fremd bleiben. Ich glaube, den inneren Beruf zur Philosophie zu haben und durch seine Erfüllung in Forschung und Lehre für die ewige Bestimmung des inneren Menschen und nur dafür, das in meinen Kräften Stehende zu leisten und so mein Dasein und Wirken selbst vor Gott zu rechtfertigen. Soweit dieses wichtige Dokument vom Januar 1919. Damit ist der Bruch mit der herkömmlichen Theologie manifest geworden. Doch auch diese Wende, nach der Heidegger nur noch die Bindung an das Denken und an eine freie Selbstübernahme des Daseins kennt, ist nicht das Ende des Umgangs mit der Theologie. Die Jahre 1919 bis 1921 bringen mehrere Vorlesungen, die auf dem Weg zu Sein und Zeit von besonderer Bedeutung sind. Die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik, Wintersemester 1919-1920, die Einleitung in die Phänomenologie der Religion, Wintersemester 2021, und Augustinus und der Neuplatonismus vom Sommersemester 1921. Ihre Bedeutung für die Ausarbeitung der existenzialen Analyse ist schon öfter aufgewiesen worden. Zweitens, Phänomenologie und theologische Reflexion. Martin Heidegger hat nach Abwendung vom Theologiestudium immer noch theologische Dokumente zur Kenntnis genommen. Beim philosophischen Studium dieser Texte, die von Paulus über Augustinus bis zu Luther reichen, hat Heidegger grundlegende Einsichten für seine Zeit gewonnen. Dies gilt besonders für die Begriffe der Faktizität und der Geschichtlichkeit des Daseins. Freilich muss man nicht nur die Bereicherung Heideggers im Blick auf die existenziale Analyse, sondern auch in der fundamentaltheologischen Dimension sehen. In seiner Zeit finden sich viele, ich meine noch im Ganzen, zu wenig beachtete Hinweise auf diese Anstöße. Zu Augustinus kommen noch Pascal und Kierkegaard. Fast beiläufig, sagt Heidegger in einer Anmerkung, die in der vorstehenden existenzialen Analytik des Daseins bewölkte Blickrichtung auf die Sorge erwuchs dem Verfasser im Zusammenhang der Versuche einer Interpretation der augustinischen, das heißt griechisch-christlichen Anthropologie mit Rücksicht auf die grundsätzlichen Fundamente, die in der Ontologie des Aristoteles erreicht wurden. Die Einschränkung des Sinnes von Sein auf Vorhandenheit und die Möglichkeiten von Alternativen zu ihrer Überwindung gelang Heidegger entscheidend mit Hilfe des Entdeckens der urchristlichen Geschichtserfahrung, so sehr auch andere Faktoren, wie zum Beispiel das phänomenologische Sehen und geschichtstheoretische Überlegungen daran beteiligt waren. Fundamental-ontologische Fragestellung und neutestamentliche Eschatologie beleuchten sich gegenseitig. In diesem Zusammenhang gewinnt Martin Heidegger den hermeneutischen Grundbegriff der Destruktion. Er wird vornehmlich im Blick auf die griechisch-christliche Lebenserfahrung angewendet. Sein nur oberflächlich negativ klingender Ton muss ganz von der positiven Funktion her verstanden werden. Die Deutung eines Textes muss sich unter Umständen durch die vorgefundene Begrifflichkeit hindurchtasten bis zur zugrunde liegenden Erfahrung, die durch eine problematische Objektivierung in ihrem faktischen Vollzug verdeckt ist. Die verfremdende Sprache muss abgetragen und die ursprüngliche Erfahrung befreit werden. Es ist Heideggers Überzeugung, dass die urchristliche Lebenserfahrung durch die Metaphysik unzureichend gedeutet und zur Sprache gebracht wurde. Und Augustinus ist gerade deshalb so aufschlussreich, weil er im Schnittpunkt der ursprünglichen Erfahrung und ihrer anfänglichen Verdeckung steht. Heidegger wendet sich den Thesen von Luthers Heidelberger Disputation aus dem Jahre 1518 zu, um die Wiederentdeckung der urchristlichen Lebenserfahrung in späterer Zeit sichtbar zu machen. Neben den kritischen Hinweisen auf die traditionelle Theologie darf man eine entscheidende Äußerung im Paragraphen 3 von Sein und Zeit nicht übersehen, wo von der notwendigen Grundlagenrevision im Bereich vieler Wissenschaften die Rede ist. Dort heißt es im Blick auf die Theologie sucht nach einer ursprünglicheren, aus dem Sinn des Glaubens selbst vorgezeichneten. Das nicht einem primär glaubenden Fragen entwachsen ist, und dessen Begrifflichkeit für die theologische Problematik nicht nur nicht zureicht, sondern sie verdeckt und verzerrt. Von diesen Überlegungen her wird verständlich, warum Heidegger zunächst die herkömmlichen Verhältnisbestimmungen von von Philosophie und Theologie meidet. Eine christliche Philosophie kam für ihn nicht in Frage. Sie erschien ihm bereits im Vortrag Phänomenologie und Theologie aus dem Jahr 27-28 und später in vielen Formulierungen als ein hölzernes Eisen. Die Verneinung der Möglichkeit einer christlichen Philosophie führt jedoch nicht in den Atheismus, wie man oft gefolgert hat. Die Negation und Destruktion des überlieferten Gottesgedankens war von Anfang an etwas anderes als eine Verneinung Gottes überhaupt. Spätere Aussagen sind durchaus schon sehr früh begründet. Ich darf vorgreifen auf eine spätere Ausführung. Wer die Theologie, sowohl diejenige des christlichen Glaubens, als auch diejenige der Philosophie aus gewachsener Herkunft erfahren hat, zieht es heute vor, im Bereich des Denkens von Gott zu schweigen. Denn der ontotheologische Charakter der Metaphysik ist für das Denken fragwürdig geworden. Nicht aufgrund irgendeines Atheismus, sondern aus der Erfahrung eines Denkens, dem sich in der Ontotheologie die noch ungedachte Einheit des Wesens der Metaphysik gezeigt hat. Das Schweigen erschien ihm sprechender als ein unzureichendes Reden. Von diesen späteren Worten her wird auch die früh eingenommene Position her schon offenbar. Die Theologen haben nach Martin Heidegger zu wenig Vertrauen zu dem, worauf sie eigentlich stehen, und schlagen sich zu viel mit der Philosophie herum. Diese Grundgedanken kommen in einem Vortrag zur Sprache, den Heidegger 1927-28 in Tübingen und Marburg gehalten hat und der erst im Jahr 1969, zuerst in französischer Sprache, dann 1970 in deutscher Sprache, wenigstens zum Teil unter dem Titel Phänomenologie und Theologie veröffentlicht wurde. Abschriften kursierten in den dazwischenliegenden Jahrzehnten allüberall. Die bereits beschriebene Position wird dort ausführlicher entfaltet. Theologie, das ist die Kernthese, ist eine positive, keine spekulative Wissenschaft, weil sie auf dem geschichtlichen Ereignis des gekreuzigten Jesus Christus gründet. Um dieses Faktum kann nur im Glauben gewusst werden. Wobei Glauben eine eigene Existenzweise des menschlichen Daseins darstellt. Die innere Mitte dieser eigenen Existenzart ist die Wiedergeburt des Menschen. Die Theologie ist eine Wissenschaft aus dem Glauben und für ihn. Je eindeutiger sich die Theologie ihre Sache von dieser eigenen Existenzweise des Glaubens vorgeben lässt, umso mehr kommt sie zu sich selbst. Je eindeutiger, Zitat, sich die Theologie der Anwendung irgendeiner Philosophie und ihres Systems entschlägt, umso philosophischer ist sie in ihrer eigenbürtigen Wissenschaftlichkeit. Die Theologie ist von Hause aus durch die Geschichtlichkeit des Offenbarungsereignisses eine historische Wissenschaft, noch vor aller Differenzierung in Disziplinen historischer, systematischer, praktischer Herkunft. Sie ist jedenfalls, das wird thesenhaft zum Ausdruck gebracht, nicht spekulative Gotteserkenntnis. Sie darf nicht bei anderen Wissenschaften, auch nicht bei der Philosophie, Anleihen vornehmen, um ihre eigenen Beweise zu sichern oder vermeintlich ihre Evidenz zu vergrößern. Heidegger ermutigt damit den Theologen, den christlichen Glauben aus sich selbst heraus zu verstehen und verständlich zu machen, statt ihn allererst beweisen zu wollen. Freilich ist damit nur eine Seite zur Sprache gebracht. Und auf den letzten Seiten des Vortrags folgen noch einige wesentliche spätere Zusätze. Der Glaube bedarf nicht der Philosophie, wohl aber die Wissenschaft des Glaubens als positive Wissenschaft, heißt es. Zwar wird nicht vergessen oder zurückgenommen, dass die Wissenschaft des Glaubens sich in ihrer Weise selbst begründet. Die Theologie bedarf der Philosophie nur im Blick auf ihre wissenschaftliche Struktur. Die Philosophie hilft ihr, das vorgängige, gleichwohl zumeist nicht gewusste vorbegriffliche Verständnis der Sache der Theologie zur Sprache zu bringen. Die Grundbegriffe in ihrer ursprünglichen Ganzheit sollen in ihrem ontologischen Zusammenhang expliziert werden. Wie weit diese Hilfe geht, wird im Vortrag selbst nicht ganz deutlich. Jedoch wird eine wichtige und zumeist übersehene Aufgabe genannt. Auch in der gläubigen Existenz ist, Zitat, das überwundene vorchristliche Dasein existenzial-ontologisch mitbeschlossen. Alle theologischen Begriffe bergen notwendig das Seinsverständnis in sich, dass das menschliche Dasein als solches von sich aus hat, sofern es überhaupt existiert. Diese ontologischen, nicht ontischen Bestimmungen sind, Zitat, von einem rein rational fassbaren Gehalt. Beispielhaft erläutert dies Martin Heidegger am Phänomen der Sünde, welche zwar nur im Glauben offenbar ist, aber durch den ontologischen Schuldbegriff erläutert werden muss. Die primäre Direktion, wie Heidegger sagt, die Herleitung eines solchen theologischen Begriffs im Blick auf den Ursprung des spezifisch christlichen Gehaltes, gibt nur der Glaube. Die Philosophie ist, Zitat, ein Korrektiv des ontischen, und zwar vorchristlichen Gehaltes der theologischen Grundbegriffe. Der Begriff Welt, etwa im paulinischen, johannäischen Sinn, unabtrennbar verbunden mit dem Verständnis von der Hinfälligkeit des Menschen in Richtung der Sünde, bringt schon eine menschliche Bedeutung als Weltbegriff mit sich bei aller theologischen Prägung. Und so spricht Heidegger von der notwendigen Mehrdimensionalität theologischer Begriffe überhaupt. Die Philosophie hat selbstverständlich auch ohne diese Korrektivfunktion eine eigene, wie Heidegger sagt, Existenzform. Sie ist nicht Ancilla Theologiae. In existenzieller Hinsicht sind Philosophie und Theologie fast wie Todfeinde unterschieden. Das Wort steht im Text. Gläubigkeit und freie Selbstübernahme des Daseins stehen sich gegenüber. Andererseits, und dies fügt Heidegger in einer Anmerkung hinzu, gibt es ein je faktisches, existenzielles, gegenseitiges Ernstnehmen und Anerkennen der beiden Existenzmöglichkeiten. Und auf dem Grund des Gegensatzes von Philosophie und Theologie gibt es, Zitat, eine mögliche Gemeinschaft beider als Wissenschaften. Nun drittens, das Gespräch mit Rudolf Bultmann. Solche Sätze kommen bereits aus einer bestimmten Kommunikation zwischen Philosophie und Theologie. Martin Heidegger und Rudolf Bultmann führten bekanntlich zwischen 1923 und 1928 in Marburg ein intensives Gespräch. Heidegger hat Bultmann später die kleine Schrift Phänomenologie und Theologie gewidmet, auch noch 1970 in freundschaftlichem Gedenken. Während Bultmann auch nach der Enttäuschung des Jahres 1933 die Widmung seines ersten Bandes gesammelter Aufsätze Glauben und Verstehen aufrecht erhält, den späteren Auflagen ist offenbar bewusst formuliert, Martin Heidegger bleibt dieses Buch gewidmet in dankbarem Gedenken an die gemeinsame Zeit in Marburg. Erstauflage 1933. Es ist leicht zu fassen, dass beide gerade in der Eigenständigkeit ihres jeweiligen Auftrags voneinander gelernt haben. Der Vortrag Phänomenologie und Theologie bezeugt bis in Einzelheiten auch für Martin Heidegger, wie er von Bultmanns exegetischer Arbeit gelernt hat. Bultmann seinerseits gewinnt in diesem Dialog ab 1923 nicht nur ein genaueres Verständnis für die Beziehung zwischen Philosophie und Theologie überhaupt, sondern auch viele Kategorien, die seine neutestamentliche Theologie ab nun entscheidend prägen. Verstehen, Entschlossenheit, Verfallensein, Entweltlichung und so fort. Bultmann verlässt damit eine theologische Sprache, die, wenn auch ziemlich allgemein, an einer idealistischen und voluntaristischen Metaphysik orientiert war, und kommt zu einem in sich zusammenhängenden Komplex von Existenzbegriffen. Das Jesusbuch Bultmanns aus dem Jahre 1926 ist ein erster entscheidender Beleg. Das gemeinsame Interesse Bultmanns und Heideggers an Kierkegaard ist im Übrigen unverkennbar. Das Gespräch beider vollzog sich auf vielfache Weise, zum Beispiel in der Teilnahme Heideggers an einem Seminar Bultmanns zum Thema Ethik des Glaubens, gleich im Wintersemester 1923-24. Heideggers Marburger Vortrag Geschichte und Zeit aus dem Jahr 1924, offenbar eine Vorstufe des Paragraphen 75 von seiner Zeit, wirkte besonders nachdrücklich auf Bultmann, was in den Veröffentlichungen ab 1925 freilich ohne ausdrückliche Hinweise gut zu greifen ist. Martin Heidegger selbst erzählte mir öfter davon, Bultmann und er hätten über Jahre hinweg gemeinsam das Johannesevangelium gelesen, jede Woche samstags. Und ich erinnere mich noch sehr genau an den Satz, den er dann aussprach, und daraus ist dann später natürlich exegetisch gestützt sein Buch geworden, sagt Heidegger im Blick auf Bultmanns berühmten Kommentar zum Johannesevangelium aus dem Jahre 1941. Bultmanns Rezeption ging von der Voraussetzung aus, dass die existenziale Analyse Martin Heideggers weltanschaulich neutral sei und darum aufgrund dieser formalen Struktur auch geeignet sei, eine ontologische Grundlegung für theologische Aussagen zu werden. Gegen Gerhard Kuhlmann und Karl Löwit hat Bultmann im Jahr 1930 seinen Rückgriff auf Heidegger verteidigt. Die Philosophie enthält die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass dem geschichtlichen Dasein das Evangelium auf verständliche Weise mitgeteilt wird. Aber nur die Theologie weiß etwas von einer bestimmten geschichtlich ergangenen Anrede der Offenbarung an den Menschen. Zitat Bultmanns: Die Philosophie sieht, dass Dasein nur je ein konkretes ist, das durch ein bestimmtes Wie charakterisiert ist. Sie redet vom Das, dieses Wie, aber nicht von dem Wie selbst. Die Theologie aber redet von einem bestimmten Wie. Die Philosophie aber weist das Das eines konkreten Wie als wesenhaft eigentümlich für das Dasein auf, ohne je dahin zu gelangen, von einem konkreten Wie zu reden. Das Denken kann über die ontologisch-existenziale Möglichkeit von Phänomenen wie Sünde und Vergebung reden, über die ontisch-existenzielle Möglichkeit sagt sie gar nichts. Galovit ist anderer Meinung. Er glaubt, dass Bultmann auch, und nun ein wichtiges Stichwort, ein maßgebendes Existenzideal Heideggers aus seiner Zeit übernehme, das inhaltlich im Pathos der Eigentlichkeit liege und faktisch, nun Zitat, die ungläubige Interpretation eines ungläubigen Daseins darstelle. Löwit sieht in dieser problematischen Koexistenz von Glaube und Unglaube in Bultmanns Rezeption heideggerschen Denkens eine Erbschaft der protestantischen Theologie schlechthin, weil sie keine den Menschen grundlegend in seinem Menschsein verwandelnde Kraft des Glaubens kenne und darum diesen Widerspruch in Anführungszeichen ertragen könne. Bultmann verteidigt gegenüber diesen Einwänden seinen Entwurf. Das damalige Gespräch, dokumentiert noch in vielen anderen Aufsätzen der Zeit, bricht mit dem Ende der dialektischen Theologie, also etwa 1930 bis 1932, je ab. Es ist trotz verschiedener Veröffentlichungen im Grunde bis heute nicht hinreichend aufgearbeitet worden. Man hat oft erörtert, ob Bultmann Heidegger nicht gründlich missverstanden habe und ob die fundamental-ontologische Intention von seiner Zeit nicht zugunsten einer existenzphilosophischen Deutung verdrängt worden sei. Der Streit ist nicht leicht zu schlichten. Einmal muss man Bultmann gegenüber seinen Kritikern in Bezug auf die Interpretation und das Verständnis der existenzialen Analytik Heideggers weithin recht geben. Hier hat er klarer gesehen als viele seiner Gesprächspartner. In seiner geschichtlichen Situation und von seinem primär theologischen Interesse her musste er vielleicht auch das bei Martin Heidegger nur mühsam aufzudeckende fundamental-ontologische Ziel zu jener Zeit verkennen. Dadurch aber, dass Bultmann für weite Kreise der Theologie dem Denken Martin Heideggers eine bestimmte Richtung gab, in nachhaltiger Weise, eigentlich auf Jahrzehnte, hat er das tiefere Anliegen von Sein und Zeit mitblockiert. Die entstandene Situation ließ sich für lange Zeit nicht mehr entschränken. Soweit ich sehe, hat Bultmann später kaum auf die Veröffentlichungen und den Denkweg Heideggers nach seinem Weggang von Marburg Bezug genommen, eher negativ, wie einige Hinweise aus dem Briefwechsel Barth-Bultmann ergeben. Viertens, hermeneutische Theologie und das Denken des sogenannten späten Heidegger. Die Gesprächssituation hielt sich lange in dem beschriebenen Problemfeld. Eine neue Rezeptionsphase hebt wohl erst Ende der 50er Jahre an, als sich die evangelische Theologie noch intensiver als Bultmann selbst dem hermeneutischen Problem stellt. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Zuwendung zum späteren Heidegger. Dafür dürfte das Buch von Heinrich Ott, Denken und Sein, der Weg Martin Heideggers und der Weg der Theologie, Zollikon 1959, mit der sich daran anschließenden Diskussion, vor allem in Nordamerika, dokumentiert von James Robinson und Kopp, eine erste wichtige Etappe sein. Es ist gleichzeitig jedoch nicht zu übersehen, dass dieses Gespräch auf einem philosophisch wenig tragfähigen Verständnis des späteren Heidegger aufbaut und eine Fülle von Themen anschneidet, die weder von dem Denken Martin Heideggers her noch von der Theologie genügend geklärt sind. Seinsfrage, Seinsgeschichte, Weltverständnis, das Geviert. Da Otts Buch nicht nur Bultmanns Berufung auf den frühen Heidegger, sondern auch die Beziehung anderer Bultmann-Schüler zum späteren Heidegger, vor allem von Ernst Fuchs, dem Marburger Neutestamentler, kritisiert, ist es nicht überraschend, dass die scharfe und von später her gesehen weithin unfruchtbare Diskussion mit Ott von Fuchs und seinen Schülern geführt wird. Diese halten dem Versuch von Ott, eine andere, weit angemessenere Inanspruchnahme des späteren Heidegger durch die Theologie entgegen, nämlich das Buch des Saarbrückener Theologen Helmut Franz, Kerygma und Kunst, 1959 erschienen. Eine Dimension der Begegnung mit dem späteren Heidegger liegt in der stärkeren Zuwendung zum neuen Bedenken der Sprache und der ontologischen Differenz. Das Stichwort Ereignis wird nun die Mitte einer neuen Phase der Rezeption. Dies steht in enger theologischer Nachbarschaft zum reformatorischen Verständnis des Verhältnisses des Menschen zu Gott, Coram Deo, wie der Mensch vor Gott steht. Diese Relation wird eröffnet durch die Zusammengehörigkeit von Wort und Glaube. Und darum ist der Zusammenhang von Wort und Glaube das Ereignis schlechthin. Besonders Ernst Fuchs hat diese Grundstruktur mit dem Wort Sprachereignis. Sein theologischer Freund Gerhard Ebeling mit dem Wort, mit dem Begriff Wortgeschehen bezeichnet. Es ist verständlich, dass mit dieser Zuwendung zum späteren Heidegger auch das Verhältnis von Sein und Geschichte im theologischen Horizont neu bedacht wird. Gerade Ebeling kreist immer wieder um den Sinnzusammenhang von Gott, Wort und Zeit bis in seine im vergangenen zwei Jahren erschienene dreibändige Dogmatik. Fuchs gelingen wichtige Einsichten in das Zeitverständnis Jesu anhand der jesuanischen Gleichnisse. Es ist nicht verwunderlich, dass die reformatorische Theologie sich immer wieder der Überwindung der Metaphysik im Denken Martin Heideggers widmet. Exemplarisch dafür sind die Thesen von Gerhard Ebeling, Verantwortung des Glaubens in Begegnung mit dem Denken Martin Heideggers, veröffentlicht im zweiten Band seines programmatisch bezeichneten Sammelbandes von Aufsätzen Wort und Glaube, Tübingen 1969. Der Theologie begegnet in Heidegger ein Denken, Zitat, welches das, was alles bisherige philosophische Denken unausgesprochen bestimmte, nämlich die Seinsvergessenheit, denkend zu überwinden versucht. Das ist, Zitat, eine völlig neue Gesprächssituation für die Theologie. Dennoch, so Ebeling, sei auch eine gewisse Zurückhaltung geboten. Auch das Seinsdenken lässt sich nicht auf das im Namen Jesu verkündigte Wort des Glaubens ein. Und auch sei noch nicht geklärt, Zitat, ob Theologie nicht wesenhaft dem metaphysischen Denken verhaftet ist. Und abschließend zur Rezeption, Ebeling, es kann sich nicht um pauschale Übernahme und Verzicht auf kritische Auseinandersetzung im Einzelnen handeln. Entscheidend freilich ist, dass Sein, Heideggers Denken, als Fragen nach der Überwindung von Metaphysik erregend an die Wurzel des abendländischen Geistes rührt und damit an das Problem, das heute in besonderer Weise an der Zeit ist. Wenn dann allerdings im letzten Teil der Eberlingschen Thesen versucht wird, das Sachproblem zwischen Philosophie und Theologie durch einen unmittelbaren Rückgriff auf die Differenz von Gesetz und Evangelium zu klären. Philosophie und Denken, Martin Heideggers ist schlechthin Gesetz, dann zeigt sich eine fragwürdige Verkürzung, die dem Gespräch Schaden eingetragen hat. Etwas Ähnliches kündigt sich aber auch gelegentlich bei Ernst Fuchs an, wenn ohne weitere Klärungen von Sein die Rede ist, im Sinne biblischer Begegnung und Liebe, ohne dass der ontologische Ort dieser Grundworte aufgezeigt wird. Das Sprachgeschehen und das Wortgeschehen, welche eine umfassendere Auslegung der existenzialen Analytik Bultmanns versuchen, bleiben dazu noch eigentümlich abstrakt. Sprachereignis scheint hypostasiert und selbstmächtig zu sein. Dahinter verbergen sich freilich theologische Vorentscheidungen. Es wäre noch eine Reihe von Theologen zu nennen, die da und dort fruchtbaren Gebrauch machen von Martin Heideggers Denken. Meines Erachtens ist dies vorzüglich Heinrich Schlier in seiner Hermeneutik des Wortes Gottes gelungen. Die Anknüpfung an Heidegger ist offenkundig, aber Schlier denkt ganz von der eigenen Sache her. Umso schwieriger werden Nachweise und Belege zur Dokumentation einer konkreten Beziehung zwischen beiden. Von jüngeren Theologen wäre vor allem der Tübinger Systematiker Eberhard Jüngel zu nennen, zu einem Teil Schüler von Ernst Fuchs, der sich neuerdings die Sache unter dem traditionellen Stichwort der natürlichen Theologie annähert, seinem großen Werk Gott als Geheimnis der Welt und in einem soeben in den letzten Tagen erschienenen Sammelband mit Aufsätzen Entsprechungen. Heidegger hatte durchaus anfänglich eine große Offenheit für diese Versuche einer neuen Begegnung mit seinem Denken. Er nahm im Wintersemester 1960-61 an einem Seminar Gerhard Eberlings teil. Ein Text aus Luther wurde gelesen. Ein Brief aus dem Jahre 1964, jetzt veröffentlicht in Phänomenologie und Theologie, im zweiten Teil, gibt einige Hinweise für das theologische Gespräch über das Thema das Problem eines nicht objektivierenden Denkens und Sprechens in der heutigen Theologie. Aber insgesamt ist eine langsam sich steigernde Skepsis gegenüber dieser Form von Rezeption seines Denkens bei Heidegger nicht zu verkennen. Das Fragen Heideggers wird zunichte gemacht, wenn man ohne weiteres Nachdenken an die Stelle von Sein offen oder verdeckt das Wort Gott setzt. Als Martin Heidegger einmal von einem dieser Gespräche um das Jahr 1960 zurückkam, traf ihn in Meßkirch, sagte er mir mit großer Entschiedenheit und zugleich mit einer unübersehbaren Trauer, diese Herren wollen von meinem Denken nichts wissen. Er fühlte sich manchmal theologisch vernutzt. Inzwischen hatte sich langsam, aber merklich das theologische Klima geändert. Es war nicht nur stiller geworden um Martin Heidegger, auch die theologische Landschaft sah anders aus. Bultmanns Theologie wurde als individualistisch gebrandmarkt. Sie wurde angeklagt, der Dimension der Zukunft nicht genügend Raum zu lassen. Überhaupt schien alle hermeneutische Philosophie und Theologie ohnmächtig zu sein gegenüber der Herausforderung durch die verschiedenen Spielarten des marxistischen Denkens. Dieser Umbruch, der in die Jahre 1964 bis 68 fällt, bestimmt im Grunde noch unsere heutige Situation, wenn auch längst nicht mehr so durchschlagend und nachhaltig. Fünftens, Heidegger und die katholische Theologie. Katholische Theologie schien lange völlig im Schatten dieser Entwicklung zu stehen. In der Tat gibt es bis zum heutigen Tag zwar vielfache einzelne Bezugnahmen auf Heidegger im Rahmen der systematischen Theologie, aber dies gilt weniger für eine Begegnung mit Heideggers Denken im Ganzen. Eine vergleichsweise ähnliche Rezeption im Bereich der Exegese und der dogmatischen Theologie, wie sie Bultmann und Eberling auszeichnet, gibt es nicht. Das Gespräch vollzieht sich im Übrigen auch auf einer anderen Ebene, nämlich im Rahmen einer philosophischen Besinnung im Vorfeld der Theologie. Ich darf an Namen, und nun habe ich die Freude zu sehen, dass sehr viele Kollegen und Lehrer, die ich nennen werde, hier sind, darf an Namen wie Josef Möller, Friedrich Wipplinger, Koret, vor allem aber an die sogenannte katholische Heidegger Schule erinnern, Gustav Sievert, Max Müller, Johannes Baptist Lotz, Karl Rahner und hier in Freiburg besonders Bernhard Welte. Richard Schäffler hat kürzlich unserem Thema ein eigenes Buch gewidmet, auf das ich verweisen möchte, Frömmigkeit des Denkens, Fragezeichen, Martin Heidegger und die katholische Theologie, Darmstadt 1978. Auch wenn die zuletzt genannten weitgehend auf das Denken Heideggers von den Bahnen der großen abendländischen Philosophie herzugehen, werden doch viele Impulse Heideggers aufgenommen. In diesem Sinne wird im Grunde mehr an Heideggers Intentionen angeknüpft, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Damit wird nicht gesagt, dass man sich voll und ganz auf den Boden dieses Denkens begibt. Gustav Sievert scheint mir dabei im Bereich einer an Thomas von Aquin angelehnten Philosophie im Durchdenken des entscheidenden Verhältnisses von Sein und Gott am weitesten und freilich auch am gewagtesten vorgestoßen zu sein. Leider ist sein Werk heute nur einem sehr kleinen Kreis gegenwärtig. Ähnliches gilt für das Werk des einzigen Sievert-Schülers, nämlich Ferdinand Ulrich. Kaum überschätzbare Verdienste für eine theologische Rezeption Heideggers hat Max Müller, weil er als einer der ganz wenigen Philosophen lange Jahre wohl als einziger schon ganz früh auf die fundamental-ontologische Intention Heideggers abhob, Verbindungslinien zur klassischen Metaphysik in ihrer Problemstellung sichtbar machte und unzählige Theologiestudenten mit Heideggers Denken vertraut machte, unter ihnen zahlreiche heutige Universitätslehrer der Theologie. Hier wurde im Vorhof der Theologie für Einsicht in Heideggers Denken geworben. Ähnliches gilt für Johannes Baptist Lotz, der diesen Auftrag unter noch schwierigeren Bedingungen über Jahrzehnte im internationalen Raum erfüllte, nämlich durch Vorlesungen und Übungen in den philosophischen Doktoratskursen der Päpstlichen Universität Gregoriana. Zahlreiche Studenten aus allen Ländern der Welt haben dank seiner unermüdlichen Hilfe, er musste in Latein über Heidegger sprechen, eine rein negativ-defensive Haltung gegenüber dem Denken Heideggers überwunden. Karl Rahner nennt Heidegger seinen einzigen Lehrmeister im Gespräch mit Richard Visser. Sein Hauptwerk Geist in Welt, das maßgebend bleibt für sein ganzes theologisches Denken, ist undenkbar ohne die Analysen des in der Weltseins von Sein und Zeit und in der inneren Konstruktion unvorstellbar ohne Anstöße, vor allem aus Heideggers Kantbuch. Die Einführung in die Metaphysik, Rahner hörte diese Vorlesung im Jahre 1935 in Freiburg, und ein Hegel-Seminar haben Karl Rahner nachhaltig geprägt. Auch wenn Heideggers spezifische fundamental-ontologische Problematik nicht ursprünglich aufnahm und so auch dem Problem von Sein und Gott nicht jene Beachtung schenkte, die von Heidegger her erforderlich gewesen wäre, so finden sich in seinem Gesamtwerk viele verborgene Erinnerungen an die Freiburger Lehrjahre. Am dichtesten scheinen sie mir zwischen Rahners drei Vorlesungen über das Geheimnis, Schriften zur Theologie Band 5, und Martin Heideggers vom Wesen der Wahrheit zu sein. Aber auch alle hermeneutisch orientierten Arbeiten Rahners zur Eschatologie, zur Dogmenhermeneutik sind letztlich undenkbar ohne solche Impulse. Leider kam es zu keinem wirklichen Gespräch zwischen den beiden Denkern. Bernhard Welte hat wohl Heideggers Denken in der Gottesfrage am sorgfältigsten und nachdenklichsten verfolgt. Sein letzter Beitrag zur Sache, nämlich Gott im Denken Martin Heideggers, veröffentlicht im Sammelband Zeit und Geheimnis, Freiburg 1975, zählt wohl zum Besten, was je zu dieser Sache geschrieben wurde. Aber in seinem gesamten Denken, von seiner Erstlingsarbeit zu Jaspers und Thomas von Aquin, besonders über das Buch Heißverständnis, bis zu seinen Erläuterungen über Meister Eckhart, ist das Gespräch mit Heidegger stets gegenwärtig. Und auch für ihn gilt das, was für Max Müller und Johannes Baptist Lotz gesagt worden ist, dass er nämlich die nachwachsenden Generationen mit den Grundgedanken Heideggers und ihrer Bedeutung für die katholische Theologie vertraut gemacht hat. So kann ich, bestimmt nicht nur aus Lokalpatriotismus, dem Urteil von Richard Schäffler nicht ganz zustimmen, wenn er meint, dass das Ergebnis eines Nachwirkens Heideggers in der katholischen Theologie ganz dürftig sei. Es ist ja ohnehin nicht leicht zu sagen, wie man überhaupt Heideggers Denken fortsetzen kann. Eine Heidegger-Schule gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Und was sich oft dafür gehalten hat, verdient nicht selten, es verdient im Allgemeinen nicht mehr als den Titel eines Epigonentums. Und so scheinen mir die Anstöße, die in der katholischen Theologie von heute wirksam sind, nicht so gering zu sein. Sie wirken nachhaltiger und weiter, weil das Bewegungsgesetz der katholischen Theologie anders ist als der Fortschritt der evangelischen Theologie. Bei uns ist er langsamer und mühsamer, aber auch vielleicht wirksamer, langfristiger und in internationaler Breite gesehen, weniger abhängig von augenblicklichen Tendenzen. Ich muss mich auf den deutschen Sprachraum beschränken, sonst müsste die Rede sein von der Rezeption Heideggers in Amerika. Einige Literatur im französischen Bereich, von vielen ähnlichen Signalen einer erneuten Beschäftigung mit Martin Heidegger in Italien. Letzter Abschnitt, künftige Chancen einer neuen Begegnung. Wie soll es weitergehen? Lassen Sie mich mit einigen persönlichen Worten diesen Bericht schließen. Das Gespräch der Theologie mit Martin Heidegger ist und bleibt schwierig. Wer auf Heidegger zugeht und unmittelbaren Nutzen für eine theologische Anwendung sucht, der soll am besten die Finger von diesem Denken lassen. Nur eine Theologie, die auf weite Strecken uneigennützig dieses Denken begleitet, hat die Chance zu einem fruchtbaren Gespräch. Und deshalb kommt es zuerst darauf an, dass das philosophische Nachdenken über Heidegger wieder einsetzt. Heute ist vielfach die philosophische Überlieferung des heideggerschen Denkens abgebrochen. Mühsam müssen die Fäden wieder geknüpft werden. Und es gibt Anzeichen dafür, dass dies geschieht. Die katholische Theologie kann dabei auf Anfänge eines Gesprächs zurückgreifen, die eigentlich nie einfach hin vergessen worden sind. Es ist schon lange meine Überzeugung, dass wir philosophisch beim frühen Heidegger einsetzen müssen. Wer nicht Sein und Zeit und natürlich jetzt auch die Vorstufen dazu in- und auswendig kennt, mit seinen Höhen und seinen Aporien, hat keine Aussichten, die Strenge des späteren Denkens in der ihm eigenen Folgerichtigkeit zu entdecken. Ich glaube, dass ein jüngster Aufsatz von Werner Marx, der das Stichwort die Sterblichen im Geviert zu entziffern sucht, gerade diesem methodischen Postulat Rechnung trägt. Und dies gilt erst recht für die Theologie. Wenn sie direkt und in steilem Anstieg von Seinsgeschichte, Seinsvergessenheit und vom Geschick redet, dann tut sie Heideggers Denken und sich selbst einen Bärendienst. Allerdings geht es dabei nicht um eine rein genetische Konstruktion von Heideggers Denkweg. Die Theologie beschäftigt sich zuletzt mit Martin Heidegger, weil sie von ihm in eigener Verantwortung die Sache des Denkens lernen will. Das entscheidende Gesprächsthema ist die Überwindung der Metaphysik durch Martin Heidegger. Es gibt keine Theologie, die von Heideggers Argwohn, sie sei letztlich eine Gestalt der Metaphysik, nicht betroffen wäre. Später erscheinen auch Luther und die Reformation als Wegbereiter der neuzeitlichen Metaphysik, Stichwort Heilsgewissheit, ihren Höhepunkt bei Nietzsche hat. Im zweiten Band der Nietzsche-Interpretation, Vorträge und Aufsätze, Holzwege. Heidegger lässt sich nicht katholisch oder evangelisch vereinnahmen. Bereits in frühen Jahren weist er in Freiburg, bevor er nach Marburg geht, auf den jungen Luther hin, In Marburg arbeitete er in den ersten Semestern über Thomas von Aquin. Es hat wenig Sinn, Heideggers Überwindung der Metaphysik als Krönung einer antimetaphysischen Einstellung mancher theologischer Traditionen zu feiern. Dies ist auch bei den entscheidenden Gesprächspartnern Heideggers in der evangelischen Theologie heute klar geworden, auch wenn man jede natürliche Theologie noch so sehr bekämpft. Ich zitiere Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt. Dass ein möglicher Abschied der christlichen Theologie von der Metaphysik jedoch nicht einfach zu einer metaphysikfreien Theologie führen kann, dürfte kritischem und selbstkritischem theologischen Bewusstsein nicht verborgen bleiben. Denn selbst falls das Denken die Metaphysik dadurch hinter sich bringen sollte, dass es sie einfach sich selbst überließe, Anspielung auf eine Formulierung Heideggers in Sache des Denkens, wird es seine Freiheit doch nur dann wahren können, wenn es von den metaphysischen Traditionen kritisch Gebrauch zu machen sich nicht weigert. Mit den Antworten der Metaphysik sind keineswegs auch deren Fragen alle schon suspekt. Und mit der Fragestellung ist nicht auch schon das in ihr möglicherweise vergewaltigte Phänomen erledigt. Ende des Zitats. Ich habe keinen Augenblick geglaubt, dass man Heideggers Fragen einfach hin von der philosophisch-theologischen Tradition her beantworten könnte, etwa durch Thomas von Aquin. Aber ich habe es immer auch bedauert, dass Martin Heidegger keinem großen Denker der patristisch-hochmittelalterlichen und mystischen Tradition auch nur einen Bruchteil von Hingabe in der Deutung hat widerfahren lassen, wie dem frühgriechischen Denken Hölderlin oder Stefan George. Was hätte dabei herauskommen können? In Heideggers Seinsgeschichte kommt zu wenig an den Tag, dass die Metaphysik auch immer schon gegen sich selbst gestritten hat. Es gibt auch, zugegeben, wenige Äußerungen Heideggers, die man von theologischer Seite zurückweisen muss. Ich denke an die unglaublich vereinsfachte Aussage, die Propheten sagten einen Gott vorher, auf den die Sicherheit der Rettung in die überirdische Seligkeit rechnet. Martin Buber hat mit Recht festgestellt, dass er nirgendwo in unserer Gegenwart ein so weitgehendes Missverständnis der Propheten Israels von hoher philosophischer Warte aus gefunden habe. Und was würden sich nicht für Anknüpfungspunkte zum Gespräch bieten über Bauen, Wohnen und Denken, wenn man etwa das Hegen, Pflegen von Genesis 2,15 heranzieht. Zeitweise, aber auch nur zeitweise, erscheinen zum Beispiel in den Nietzsche-Vorlesungen Äußerungen, die Denken und Glauben so weit auseinanderreißen, dass überhaupt kein Gespräch möglich erscheint. Wie das Denken jenseits der Metaphysik aussieht, scheint mir noch wenig geklärt zu sein. Das Bemühen muss hier meines Erachtens vor allem den Bedenken Hölderlins und seiner Bedeutung im Denken Heideggers gelten. In seiner Sprache glaubt Martin Heidegger wohl die Grundlinien einer neuen Ankunft des Gottes zu sehen. Aber was zum Beispiel Walter Bröker und Heinrich Buhr in der Theologie des Geistes, Pullingen 1960, oder Walter Bröker erst 1980 in seinem kleinen Schrift Poetische Theologie daraus gemacht haben, unterstützt eher diejenigen, die in Heideggers Spätdenken eine Mystifizierung und Remythologisierung sehen, was sicher nicht der Fall ist. Auch hier muss ihm erscheint das Denken Heideggers vor allem vor seinen Epigonen geschützt werden. Die Begegnung steht noch aus. Das Denken Heideggers steht für die Theologie wie ein riesiges, unbestiegenes Gebirge vor den Augen. Es sind Anfänge eines neuen Dialogs erkennbar. Ich denke an das große Buch von Alfred Jäger, Gott, nochmals Martin Heidegger, Tübingen 1980. Die Theologie darf das Gespräch wieder aufnehmen und an ein freilich dunkles Wort Martin Heideggers, das schon zitiert worden ist aus dem Gespräch mit dem Japaner, denken. Ohne diese theologische Herkunft, gemeint sind die Anfänge, womit der Reigen nach vorne geschlossen wird, wäre ich nie auf den Weg des Denkens gelangt. Herkunft aber bleibt stets Zukunft. Wenn beide einander rufen und die Besinnung in solchem Rufen einheimisch wird und so zur wahren Gegenwart. Das Spätwerk bietet, wie ich meine, in sehr oft kleinen Stücken der Erfahrung des Denkens viele verschlüsselte und bisher wohl noch zu wenig erwogene Worte für einen Weg in diese Zukunft. Ich danke Ihnen.
Karl Kardinal Lehmann stammt aus der Erzdiözese Freiburg und nahm sein Theologiestudium 1956 an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau auf. Schon im nächsten Jahr wechselte er an die Jesuiten-Universität Gregoriana in Rom, wo er den philosophischen Doktorgrad mit einer umfangreichen Arbeit vom Ursprung und Sinn der Seinsfrage im Denken Martin Heideggers erwarb. In diese Zeit fällt das Zweite Vatikanische Konzil. Karl Lehmann leistete für den Konzilstheologen Karl Rahner in diesem Zusammenhang verschiedenste Arbeiten und wurde von diesem 1964 als Assistent nach München mitgenommen. Vorher hatte Lehmann das theologische Lizenziat erworben und war in Rom zum Priester geweiht worden. Rahners Wechsel 1967 nach Münster führte zu einer Ortsverlagerung. Im gleichen Jahr hatte Lehmann mit seiner Arbeit »Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift« früheste Christologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Lichte von 1 Korinther 15, 3-5 den Doktorgrad in der Theologie an der Gregoriana in Rom erworben. Beide Arbeiten sind elektronisch durch die Universitätsbibliothek Freiburg publiziert worden. Neben Arbeiten für Karl Rahner bereitete Lehmann in Münster seine Habilitation vor. Er wurde jedoch 1968 vor deren Abschluss auf einen Dogmatiklehrstuhl nach Mainz berufen. Von 1971 bis zu seiner Ernennung zum Bischof von Mainz 1983 lehrte er an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg Dogmatik und ökumenische Theologie. Seither ist er Honorarprofessor der Freiburger Universität. Karl Lehmann war von 1987 bis 2008 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Im Jahre 2001 wurde er zum Kardinal ernannt. Ein Porträt des Theologen Karl Lehmann ist seiner Schrift »Von der besonderen Kunst glücklich zu sein« beigegeben, die 2006 im Verlag Herder in Freiburg erschienen ist. Die umfangreiche Bibliografie Karl Lehmanns ist über das Theologieportal der Universitätsbibliothek Freiburg zugänglich. Sie umfasst derzeit fast 3.500 Veröffentlichungen. Über den Freidoc-Server der Universitätsbibliothek Freiburg sind seine vor dem unpublizierte philosophische Dissertation »Vom Ursprung und Sinn der Seinsfrage im Denken Martin Heideggers« und seine theologische Dissertation »Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift« abrufbar. Dazu der Text seines Festvortrags auf dem Freiburger Bibliothekartag 1999 »Zeitenwende, Medienwende«.